أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ist ohne Zweifel die einflussreichste Persönlichkeit, die jemals auf dieser Welt existiert hat. Nicht nur gemäß der Ansicht der Muslime, geht in Google rein, nicht jetzt, die Handys stecken bleiben, aber wenn ihr zu Hause seid, geht in Google rein, sucht nach den einflussreichsten Menschen, die jemals auf dieser Erde existiert haben. Und ihr werdet immer sehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ist stets auf Nummer 1. Und wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen ihm heutzutage folgen, über 1,9 Milliarden Menschen folgen dem Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und bezeichnen sich als Muslime und folgen ihm, werden teilweise immer noch erwärmt von seiner Herzlichkeit, von seinem Wesen, von den Worten, die er uns hinterlassen hat. Deshalb sehen wir auch heute noch, der häufigste Vorname, der weltweit vergeben wird, ist der Name Muhammad. Auf der gesamten Welt wird kein Vorname eines neugeborenen Jungen so oft vergeben wie der Name Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und das ist eine wunderschöne Sache, womit wir als Muslime den Menschen deutlich machen, wie heilig uns der Prophet ist. Wie heilig das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ist. Und was für eine Bedeutung er für uns spielt. Und wenn wir als Anhänger der Schule der Ahlul Bayt a.s. gefragt werden, beschreibe uns den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi mit einem einzigen Satz. Was würden wir antworten? Was würden wir sagen, wenn wir den Propheten mit einem Satz beschreiben müssten? Womöglich würden wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Wesen und kein Geschöpf und keine Existenz erschaffen, die so rein, bescheiden, wissend, vorzüglich, demütig und reiner ist als das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Das bedeutet, wenn wir die gesamte Schöpfung Gottes durchsuchen und schauen, gibt es ein vorzüglicheres Wesen? Wir sprechen nicht mal von Menschen. Gibt es eine Existenz? Gibt es eine Schöpfung? Gibt es irgendwas, was Allah erschaffen hat, was ihm näher ist als Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi? Die Antwort lautet nein. Nichts und niemand ist Allah subhanahu wa ta'ala näher als das Siegel aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und welch eine Ehre ist es für uns, dass wir uns als seine Anhänger bezeichnen dürfen, dass wir uns als Muslime sehen, dass wir zu denjenigen gehören, die zu den Anhängern des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi zählen dürfen. Und der Prophet wurde zu einer Zeit entsandt, eine Zeit der Dunkelheit, wo die Menschen irregeleitet waren, in der Dunkelheit wandten. Und der Prophet wurde als Leuchte, er wird im Koran als Leuchte beschrieben. Er kam, so wie wenn jemand in der Dunkelheit rumirrt. Stellt euch vor, wir würden die Lichter hier ausmachen. Wir würden in der Dunkelheit rumirren. Und dann kommt jemand und macht das Licht an und wir sehen plötzlich. Der Koran beschreibt die Rolle des Gesandten Gottes gegenüber den Menschen so, dass sie in der Dunkelheit umirrten und der Prophet kam mit dem Licht. Und er zeigte ihnen den Weg. Und deshalb sehen wir im Heiligen Koran in Surah 33, Surah Al-Ahzab, Vers 45 bis 47, Ja, ayyuhan nabi. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashir al-mu'minina bi'anna lahum min Allahi fadlan kabira. Schaut, wie der Koran den Propheten beschreibt. Er sagt, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als Warner und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als lichtspendende Leuchte. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi kam als Leuchte für die Menschheit. Und deshalb sind bis heute ist die Menschheit fasziniert vom Wesen des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi. Die Herzen der Muslime, die Herzen seiner Anhänger werden erwärmt durch den Namen des Siegels der Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Der Prophet ist das verkörperte Licht Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde. Der Prophet ist die verkörperte Barmherzigkeit und Gnade Gottes auf dieser Erde. Wie der Koran selber sagt, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit für die Welten. Du möchtest die verkörperte Barmherzigkeit Gottes sehen, schaue zu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi und du siehst die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Als vollkommener Mensch gesandt zu den Menschen, damit er ihnen den Weg deutlich macht, die Falschheit von der Wahrheit deutlich macht und ihnen zeigt, das ist der Weg der Falschheit, den beschreiten wir nicht, das ist der Weg der Wahrheit, den bestreiten wir. Und trotz seines hohen Ranges und seiner göttlichen Nähe, trotz dessen, dass er die beste Schöpfung Gottes ist, von außen war er einer der Menschen. Er war nicht jemand, den die Menschen sofort als Propheten identifiziert haben. Wenn Leute von außerhalb kamen und den Propheten gesucht haben, sie sahen eine Runde von Menschen, die da saßen und sie konnten vom Äußeren nicht wissen, wer der Prophet ist. Er saß weder da mit prunkvoller Kleidung, noch mit Schmuck, noch mit Gold, noch saß er auf einer erhöhten Stellung gegenüber den Menschen. Er war einer von ihnen. Er bevorzugte die Anwesenheit der Armen, die Anwesenheit der Weisen. Er hätte genauso mit den Großen und den Tyrannen speisen können, doch das hat ihn nicht interessiert. Er war dort zu finden, wo die Armen waren, wo die Weisen waren, wo die Bedürftigen waren. Er hatte stets ein Lächeln auf dem Gesicht, sodass das Herz erwärmt wurde, wenn man nur in das Gesicht des heiligen Propheten geschaut hat. Er wollte für seine Mitmenschen das Gute, selbst für diejenigen, die ihm Schaden zugefügt haben. Wir sind alle, ohne Zweifel alle, sind wir mit der Geschichte aufgewachsen, was der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi tat, als ein Jude, der immer Müll auf ihn geworfen hat, immer Müll vor seine Haustür gelegt hat, als eines Tages dieser Müll nicht da war. Der Prophet informierte sich, wo ist dieser Mann, der immer Müll auf mich geworfen hat, der immer Müll vor meine Haustür gelegt hat? Sie haben gesagt, er ist krank, o Gesandter Gottes. Der Prophet ist zu ihm gegangen, um ihn zu besuchen. Er sagt, du bist krank, ich komme, um dich zu besuchen, weil das ist die Moral des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, worüber der Koran sagt, innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Der Koran, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der Spalter der Himmel und der Erde, legt Zeugnis darüber ab, dass das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi eine erhabene Tugend ist, eine erhabene Tugend hat, Moral, von der Moral her unübertroffen ist. Der Schöpfer allen Seins legt Zeugnis über den Charakter Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ab. Was für ein Vorbild ist er für uns? Ein Vorbild für die gesamte Menschheit. Und der Koran sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Und wahrlich, in dem Gesandten Gottes ist für euch ein wunderschönes Vorbild. Er war für seine Mitmenschen da, für seine Gemeinschaft. Überall hat er geholfen, wo er nur helfen konnte. Das war tagsüber. Und in der Nacht stand er im Gebet. Er betete und betete und betete, bis seine Füße angeschwollen waren, sodass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Worte herabsandte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, damit du Erschwernisse hast. Weil es wird berichtet, dass der Prophet, als er im Gebet stand, so viel betete, dass seine Füße angeschwollen waren, dass er nicht mehr auf beiden Beinen stehen konnte, dass er einmal ein Bein hochzog und einmal das andere hochzog, weil er Schmerzen hatte. So sehr stand der Prophet im Gebet. Und der Koran kam und sagte, oh Gesandter Gottes, mach langsamer, wir haben dir den Koran und diese Botschaft nicht als Erschwernis gebracht, sondern als Erinnerung für die Menschheit. Und das war der Zustand der besten Schöpfung Gottes, der im Gebet stand in der Nacht. Und die Überlieferungen sagen, der Boden, auf dem er gebetet hat, war Schlamm. Warum? Weil die Tränen, die er vergossen hat, die auf den Boden gefallen sind, hat diese Erde zu Schlamm verwandelt. Er war im Sujud und weinte und weinte und weinte. Und als man ihn fragte, oh Gesandter Gottes, du in diesem Zustand, du die beste Schöpfung Gottes, für den das Paradies und die Himmel und die Erde erschaffen wurde, du bist alles, o Gesandter Gottes. Das Erste, was Allah erschuf, war dein Licht, o Gesandter Gottes. Du könntest jetzt schlafen und du wärst immer noch im Paradies. Was war seine Antwort? أَوَلَمْ أَكُنْ عَبْدًا شَكُورًا. Bin ich denn kein dankbarer Diener? Als wolle der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, sagen, Paradies und Hölle interessiert mich nicht. Ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an, weil er anbetungswürdig ist, weil ich ihm danken möchte. Und egal wie viel ich bete, es ist für mich so, als hätte ich gar nichts getan. Das ist das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aber Das ist der Prophet, wie wir ihn kennen, wie die Muslime ihn kennen, wie wir über ihn sprechen. Wenn wir uns aber das Bild des Propheten im Westen anschauen, sehen wir ein ganz anderes Bild leider. Wir haben vor einigen Jahren Zeitschriften gesehen, die Karikaturen über den Propheten gemacht haben. Der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, wird als eine Person dargestellt, als ein Mann des Krieges, als ein Mann der Gewalt, ein Mann der Schwerter, ein Mann, der sich mit Frauen beschäftigte, ein Mann der Sklaverei, ein Mann, der ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat. Deshalb sehen wir diese Karikaturen, die über den Propheten beispielsweise gemacht wurden, die die Gefühle von 1,9 Milliarden Menschen verletzt haben. Wir lieben den Gesandten Gottes. Wir ertragen es nicht, dass der Prophet in so einem Licht dargestellt wird. Natürlich ist die Gewalt, die daraufhin erfolgt ist, nicht richtig. Wir müssen so reagieren, wie der Prophet reagiert hat, als er beleidigt wurde. Aber wir sehen, wie sehr die Herzen noch bis heute brennen, wenn es um das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi geht. Aber sicherlich haben sich viele von euch schon mal die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt dieses Bild über den Propheten in den nichtmuslimischen Ländern, im Westen allgemein? Warum wird der Prophet teilweise als ein Mann des Schwertes dargestellt, ein Mann der Gewalt? Warum wird er als ein Mann bezeichnet oder gezeichnet, der selbstmordgefährdet war, der Depressionen hatte, der, als er die Botschaft bekam, von einer Klippe springen wollte? Ein Mann, der mit 50 Jahren ein 6-jähriges Mädchen heiraten wollte. Stimmt das alles? Woher kommt das alles überhaupt? Das heißt, wir sehen heutzutage in der Gesellschaft, gibt es ein verzerrtes Bild über das Siegel der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi. Das, was wir erwähnt haben über seine Vorzüge, das ist das, was die Muslime wissen. Das ist das Bild, was die gesamte Menschheit kennen sollte. Aber es liegt an uns, deutlich zu machen, woher diese ganzen Aussagen stammen. Woher kommen diese Aussagen, dass der Prophet ein 6-jähriges Mädchen heiratete? Woher kommen diese Aussagen, dass der Prophet beispielsweise ein Mann des Krieges und der Gewalt war? Und vor allem, wenn wir damit konfrontiert werden, wie antworten wir darauf? Wir alle gehen entweder arbeiten oder zur Schule oder zur Uni und irgendwann entsteht mal vielleicht eine Diskussion, wo es dann heißt, ja, du bist Muslim, bei allem Respekt, aber ich finde den Islam nicht toll. Warum? Ja, ich folge dem Propheten. Ja, und was ist mit ihm? Also, ich finde, er ist nicht gut. Warum? Ich finde, er hat den Islam mit dem Schwert vorangebracht. Was würden wir antworten? Dann würde man kommen und sagen, im Koran steht doch und tötet die Götzendiener, wo auch immer ihr sie seht. Ja, aber ihr Muslime, sagt doch, er hat ein kleines Mädchen geheiratet. Wie kannst du akzeptieren, dass ein 50-Jähriger ein kleines Mädchen geheiratet hat? Und so weiter und so fort. Wir als Anhänger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi müssen eine Antwort darauf haben. Was würden wir antworten, wenn wir mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden? Und vor allem, woher stammen diese Aussagen? Sind sie in diversen muslimischen Büchern eventuell zu finden? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Wie sollten wir damit umgehen? Und wie sollte die Allgemeinheit der Menschen mit diesen Überlieferungen und diesen Worten umgehen, die das Bild des gesandten Gottes so schlecht und verzerrt darstellen? Deshalb wollen wir heute, inshallah, in der Zeit, die wir haben, genau über diese Problematik sprechen. Nämlich, was sind die Primärquellen von solchen Aussagen über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi, und wie sollten wir mit Überlieferungen umgehen, welche die Persönlichkeit und den Charakter und den Rang des Propheten schmähen und ihn schlecht darstellen lassen? Zweitens, wie spricht der heilige Koran zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi? Und wie spricht er zu den anderen Propheten? Das heißt, wenn wir den Koran fragen würden, O Buch Gottes, zeichne uns ein Bild des Propheten. Ja, kein Bild, dass wir es schauen. Nein, beschreibe uns den Propheten, wie er war. Wenn wir dieses koranische Bild vom Propheten haben und es mit dem Bild vergleichen, was manche Überlieferungen darstellen, sind sie miteinander kompatibel oder widersprechen sie sich teilweise? Und welche Ansicht sollten wir eher annehmen? Das Bild des Korans oder die mancher Überlieferungen? Drittens, was gibt es für Beispiele? Und wir wollen 7 Beispiele, inshallah, erwähnen von Aussagen über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi in den Quellen der Muslime und wie wir auf diese Aussagen antworten und wie wir darauf reagieren sollten. Und viertens, was ordnete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi seiner Umma an, damit seine Botschaft nicht verfälscht wird, und an wen sollten wir nach ihm festhalten, damit wir ein korrektes Bild vom Propheten sallallahu alaihi wa alaihi haben? Öfters müssen sich die Anhänger der Schule der Ahlul Bayt alaihim salam den Vorwurf gefallen lassen, ihr habt nichts mit dem Propheten zu tun. Habt ihr sicherlich schon mal alle gehört. Schiiten haben mit dem Propheten nichts zu tun, sie haben eher mit Ali und Imam Hassan und Imam Hussein zu tun. Diesen Vorwurf müssen wir uns immer wieder gefallen lassen. Die Sache ist die, dass dieser Punkt nicht ausreichend beleuchtet wird, beziehungsweise diejenigen, die diesen Vorwurf tätigen, nicht wissen, was dahinter steckt. Wir als Liebende und Anhänger von Muhammad und al-Muhammad sallallahu alaihim, der Ursprung der gesamten Liebe, was auf Imam Ali alaihissalam zurückfällt, auf Imam al-Hassan, auf Imam al-Hussein, auf die Imame, der Ursprung all dessen ist das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Das heißt, die Absicht der Anhänger der Schule der Ahl-Bayt besteht darin, dem Propheten zu folgen, dem Propheten zu finden. Und der Prophet sagte, wenn ihr zu mir gelangen wollt, kommt durch Ali ibn Abi Talib, kommt durch Imam al-Hassan, kommt durch Imam al-Hussein alaihissalam, kommt durch die 12 Imame der Ahl-Bayt alaihissalam. Wenn ihr meine wahre Sunna haben wollt, wenn ihr meine Botschaft haben wollt, dann kommt durch die Ahlul Bayt zu mir, denn sie sind fehlerlos. Sie kennen meine Sunna, sie kennen meine Aussagen, sie kennen meine Gedanken, sie sind die Anvertraut meiner Geheimnisse. Durch sie müsst ihr zu mir kommen. Deshalb, weil wir an der Ahlul Bayt alayhim salam festhalten, haben wir beispielsweise nicht so viele von diesen verzerrten Bildern über den Propheten, wie wir sie in anderen Quellen beispielsweise finden. Die Primärquellen für solche Aussagen über den Propheten, dass er beispielsweise verhext war, dass er beispielsweise selbstmordgefährdet war, dass er depressiv war, die Hauptquellen für solche Aussagen sind leider bei den Muslimen selber zu finden. Speziell in den beiden Sahih-Büchern, Bukhari und Muslim leider. Und wenn wir diesen Punkt ansprechen und sagen, in diesen Büchern gibt es Überlieferungen, die den Propheten auf eine falsche Art und Weise darstellen, dann nicht, weil wir beispielsweise jemanden damit fertig machen wollen oder weil wir Sachen finden wollen, die, damit wir den anderen sagen können, ah, schau, woran du glaubst. Wenn wir diese Sachen erwähnen, dann mit dem Hinweis, dass wir das Bild des Propheten, was gezeichnet wird, korrigieren wollen. Wir wollen auf Missstände aufmerksam machen und zeigen, der Prophet war nicht so. Der Prophet nahm diese Botschaft mit voller Zufriedenheit und Selbstbewusstsein an. Und er wollte nicht von der nächsten Klippe runterspringen und Selbstmord begehen. Wal'iyadu billah. Weil manche Jugendliche, habe ich immer wieder beobachtet, sie stürzen sich auf diese sunnitischen Bücher, auf die Sahih-Bücher. Wo finde ich etwas, was schlecht über den Propheten spricht? Wo finde ich etwas, was schlecht über die Ahl-Bayt spricht, damit ich es überall verbreiten kann? Das ist eine falsche Herangehensweise. Wir wollen, dass nichts über den Propheten verbreitet wird, außer das Gute, außer die Wahrheit, außer das Schöne, was über den Propheten verbreitet wird. Wir suchen nicht schlechte Aussagen, um sie weiter zu verbreiten. Wenn wir über diese Aussagen sprechen, dann nur, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Deshalb, solche Aussagen finden wir hauptsächlich in den Primärquellen der Rechtsschule der Sahaba, der sunnitischen Rechtsschule, Bukhari und Muslim. Und hier gibt es eine Sache, die wir an der Stelle immer erwähnen müssen. Das Hauptproblem besteht darin, dass man bereit ist, den Ruf des Propheten zu opfern für den Ruf der Autoren dieser Bücher. Was meine ich damit? Lieber glaubt man daran, was in diesen Büchern steht und sagt, alles, was in diesen Büchern überliefert wurde, ist 100% richtig. Selbst wenn sie den Rang des Propheten schmähen. Lieber glaubt man daran, als zu sagen, Bukhari hat hier vielleicht einen Fehler gemacht. Muslim hat hier vielleicht einen Fehler gemacht. Diese Überlieferung widerspricht dem Koran, also lehnen wir sie ab. Der Hauptfehler besteht darin, dass man den Ruf und den Rang des Propheten opfert, um nicht zuzugeben, dass die Autoren dieser Bücher Fehler gemacht haben. Und das ist ein Punkt, der in der Schule der Ahlul Bayt nicht gemacht wird. Wir in der Rechtsschule der Ahlul Bayt, alaihim salam, wenn es eine Überlieferung gibt, die den Propheten schmäht, die seinen Rang runtermacht, die ihn in einem schlechten Bild darstellen lässt, wir verwerfen diese Überlieferung. Selbst wenn sie in unseren authentischsten Büchern stehen sollte. Selbst wenn jemand kommt und sagt, aber Sheikh al-Kulayni hat es überliefert. Und selbst wenn es 10 Sheikh Kulaynis überliefert haben. Es widerspricht dem Bild des Korans. Es lässt das Bild des Propheten in einem schlechten Licht darstellen. Diese Überlieferung wird verworfen. Das heißt, wir opfern nicht den Ruf der Autoren unserer Bücher für den Ruf des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil wir sagen, der Ruf des Propheten steht über allem. Die Würde und die Ehre des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, steht über allem. Und selbst wenn jemand kommt und sagt, der Prophet hat aber vergessen, der Prophet hat aber dies und jenes gemacht, wir sagen, das widerspricht dem Bild des Korans, diese Aussagen lehnen wir ab, diese Aussagen widersprechen wir, wir akzeptieren sie nicht, weil nichts über den Rang des Propheten geht. Und das ist der Hauptfehler. Deshalb wünschen wir uns aus tiefstem Herzen, dass mal eine Gruppe von sunnitischen Gelehrten aufsteht und sagt, es reicht, diese Überlieferung, die wir in Bukhari und Muslim und andere Werke finden, die den Rang des Propheten niedermachen und schmähen und dem Propheten nicht diese Würde und Respekt zuschreiben, den er eigentlich verdient, diese Überlieferung streichen wir. Ja, wir müssen jetzt nicht Bukhari fertig machen, okay. Wir sagen, er hat sich angestrengt, er hat sich Mühe gegeben, aber er kam zu einem falschen Ergebnis. Warum sprechen wir die Unfehlbarkeit den Autoren dieser Bücher zu, auf Kosten des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wir würden den Propheten eine große Freude damit machen, wenn wir unsere Bücher aussortieren und die Überlieferung rausnehmen, die das Bild des Propheten so schlecht darstellen lassen. Weil alle Bücher, die dann geschrieben werden über den Propheten und als Quelle diese Bücher haben, dieser Fehler vermehrt sich dadurch. Es wird weitergetragen, diese Makel in diesen Büchern, sie werden weitergegeben. Und das ist ein großes Problem. Deshalb sehen wir Bücher, die über das Leben des Propheten sprechen, die dann zu den Kapiteln kommen. Der Prophet beispielsweise, ich schäme mich wirklich, diese Sachen hier anzusprechen auf dem Minbar, aber wir sollten auch offen und direkt darüber sprechen, was für ein Bild in solchen Büchern gezeichnet wird. Man schämt sich wirklich über manche Aussagen, dass der Prophet beispielsweise einmal aus der Moschee kam und im Stehen uriniert hat, wal'iyadu billah. Solche Sachen finden wir in den Büchern. Dass der Prophet ein kleines Mädchen geheiratet hat, solche Sachen finden wir in den Büchern. Wir sollten gewappnet sein, um zu schauen, wie wir darauf antworten können. Von wem diese Überlieferungen stammen, woher sie kommen, was sie verfolgt haben, was für ein Ziel diese Überlieferungen haben. In Büchern wie Bukhari und Muslim. Deshalb also, zum einen ist es für uns wichtig, dass wir, wenn wir darüber sprechen, Missstände beseitigen wollen. Wir wollen niemanden fertig machen, wir wollen nicht respektlos sein, wir wollen aber das Bild des Propheten gerade rücken. Wir wollen ein Bild des Propheten darstellen, so wie ihn der Koran gezeichnet hat. Weil wenn wir uns den Heiligen Koran anschauen, wie er über den Propheten spricht, wir sehen, dass der Koran über niemanden und mit niemanden so spricht, wie er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spricht. Der Heilige Koran kam, um uns die Glaubensgrundsätze deutlich zu machen, um uns religionsrechtliche Dinge klar zu machen. Wir sehen aber, der Koran spricht anders mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als wie er mit den anderen Propheten spricht. Beispiel, wenn es um Ibrahim alaihi salam geht, der Koran sagt, klar, ja Ibrahim, er spricht ihn namentlich an. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ja Ibrahim, Nuh alaihi salam, als einer der größten Propheten, er wird namentlich angesprochen. Beispielsweise, قَالَ يَا نُوحْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكْ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. Ja, Nuh, er wird angesprochen. Musa, Isa. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Oder, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Das heißt, wir sehen, die größten Propheten werden von Allah subhanahu wa ta'ala namentlich angesprochen. Ja, Musa, ja, Isa, ja, Ibrahim, ja, Nuh. Sie werden namentlich angesprochen. Bis auf eine einzige Person. Ein einziger Prophet wird nicht namentlich angesprochen. Wenn er zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommt, sagt der Koran, Ya ayyuhan nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Er sagt, O du Prophet. Oder an anderer Stelle, Ya ayyuhan rasul. O du Gesandter. Der Name des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird viermal im Koran erwähnt. Aber wenn der Koran in dritter Person über ihn spricht, beispielsweise Ma kana Muhammadun aba ahadan min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin, in dritter Person spricht er ihn namentlich an. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Koran direkt zum Propheten spricht, sagt er nicht Ya Muhammad, er sagt nicht Ya Ahmad, er sagt nicht Ya Mustafa, er sagt Ya ayyuhan nabi, o du Prophet, Ya ayyuhan rasul, o du Gesandter. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr, der Schöpfer, der so mit seinem Diener spricht, mit seinem Geschöpf. Aber er macht uns gleichzeitig darauf aufmerksam, was für einen Rang der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat, wie der Koran mit dem Propheten umgeht. Und das ist keine leichte Sache, die wir sehen. Deshalb sehen wir, dass der Koran sagt, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder der frohen Botschaft, als Warner. Und deshalb sehen wir, der Koran zeichnet ein besonderes Bild über den Gesandten Gottes ab. Er sagt, der Prophet spricht nicht aus eigener Begierde. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Der Prophet spricht nicht aus eigener Begierde. Alles, was der Prophet sagt, ist eine göttliche Offenbarung. Es sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, könnte man sagen. Es ist in Übereinstimmung mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb keiner soll denken, der Prophet, wenn er über Fatima spricht, spricht er nur aus väterlicher Liebe. Wenn der Prophet über Fatima spricht, dann spricht er als Offenbarung über Fatima alaihi salam. Wenn der Prophet über Imam Ali alaihi salam spricht, dann spricht er als Offenbarung über Imam Ali alaihi salam. Wenn der Prophet sagt, nach mir ist Ali ibn Abi Talib, der Imam und der Khalif, dann sagt er das nicht, weil er den Imam Ali besonders liebt. Ja, er liebt ihn. aber er tut dies in erster Linie auf Befehl Allah subhanahu wa ta'ala hin. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Der Koran zeichnet den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi als einen vollkommenen Menschen, als eine Barmherzigkeit für die Menschen, als jemand, der mit der höchsten Moral und Tugend ausgezeichnet wurde, als optimales und perfektes Beispiel für die Menschen, als jemand, der so viel für die Menschen getan hat und sich geopfert hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh Gesandter Gottes, mach langsamer, langsamer. Diese Botschaft ist nicht dazu da, damit du Erschwernisse bekommst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt seinen Propheten, mach langsamer. Was ist das für ein Rang, was das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi erreicht hat? Aber genau dieses Bild, was wir im Koran sehen, setzen wir uns als Maßstab. Wir sagen, das ist das Bild des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und jede Überlieferung, egal ob sie in sunnitischen oder schiitischen Büchern zu finden ist, alles, was diesem Bild widerspricht, das Bild, was der Koran über den Propheten zeichnet, jede Überlieferung, egal in welchen Büchern sie steht, wenn sie diesem Bild widerspricht, lehnen wir sie ab. Sei es Bukhari, sei es Muslim, sei es Sheikh al-Saduq, sei es Allama al-Majlisi, sei es Sheikh al-Kulayni, egal wer. Weil das Bild des gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, ist heiliger als alles andere. Es darf niemals verloren gehen. Leider finden wir aber in solchen Büchern, wie Bukhari und Muslim, in den beiden Sahihain, Überlieferungen, die dieses Bild komplett entgegentreten, komplett entgegenstehen, die ein verzerrtes Bild des Propheten darstellen. Und wir wollen hier einige Beispiele anführen, inshallah. Erstes Beispiel, in diesen Werken wird berichtet, dass der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi den Koran vergessen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wird mit dem Koran entsandt und es wird berichtet, dass er eines Tages in der Moschee stand und gepredigt hat und er hat Verse des Korans vergessen. So dass jemand aufgestanden ist und gesagt, oh Gesandter Gottes, meinst du die und die Verse? Also ja, genau, ich hatte diese Worte vergessen, du hast mich daran erinnert, möge Gott dich belohnen. Das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, über den der Koran entsandt wurde. Und Allah bestätigt selber in Sura 87, Vers 6, Bismillahirrahmanirrahim, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, wir werden dich lesen lassen und dann wirst du nichts vergessen. Alles, was von der Offenbarung zu dir kommt, alles, was von Jibrail zu dir kommt, o Gesandter Gottes, das wirst du nicht vergessen, das bleibt in deinem Kopf, das wirst du nicht vergessen. Weil das öffnet ein Tor für den Angriff auf den Propheten und den Angriff auf den Koran. Weil jetzt hat ihn jemand daran erinnert. Wer sagt mir, dass es Situationen gab, wo der Prophet den Koran vergessen hat und keiner hat ihn daran erinnert? Stell dir vor, der Prophet rezitiert irgendwelche Verse und er hat einen Vers vergessen. Und wir denken, okay, dieser Vers ist jetzt zum Beispiel nicht im Koran drin. Oder der Prophet hat irgendetwas erzählt und dann war der Vers plötzlich verfälscht. Das heißt, wo ist die Garantie dafür, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alaihi den Koran in seiner absoluten, perfekten Art und Weise rezitiert? Wenn wir solche Überlieferungen haben und diese akzeptieren und sagen, ja, sie sind authentisch, weil sie in Bukhari stehen, weil sie in Muslim stehen, dann öffnen wir damit ein großes Tor für den Angriff auf den heiligen Koran. Weil dann gesagt wird, der Prophet hat vergessen. Wer sagt mir, dass im Koran Verse eigentlich hätten drinstehen müssen, die der Prophet aber vergessen hat? Woher haben wir die Garantie? Aber der Koran sagt selber, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Du wirst nichts vergessen. Deshalb eines dieser Beispiele, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, und weit erhaben ist der Prophet darüber, dass er den Koran vergisst, weil er die lebende Offenbarung des Korans ist. Ein zweites Beispiel, er vergisst nicht nur den Koran, er vergisst auch in den Taten. Es wird berichtet, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alaihi eines Tages das Mittagsgebet mit seinen Gefährten gebetet hat. Und nach der zweiten Rak'ah hat er Tashahud und Taslim gemacht und war mit dem Gebet fertig und ist aufgestanden. Und die Gefährten waren verwundert. Diese Überlieferung ist von Abu Huraira. Die Gefährten waren verwundert. Und die Überlieferung berichtet, ein Mann namens Dhul Yadain oder Dhul Shimalain, also der mit den zwei Händen oder zwei linken Händen, stand dann auf und sagte, oh Gesandter Gottes, ist was passiert? Hast du das Gebet verkürzt oder hast du vergessen? Er sagte, nein, weder habe ich das Gebet verkürzt noch habe ich vergessen. Ich habe 4 Rak'at gebetet, so nach dem Motto, wo ist das Problem? Du sagst, nein, oh Gesandter Gottes, du hast 2 Rak'at gebetet, Dhuhr. Und er drehte sich zu den Gefährten, stimmt es, was er sagt? Habe ich 2 Rak'at gebetet? Sie meinten, ja, oh Gesandter Gottes, du hast vergessen. Dann hat sich der Prophet umgedreht und hat die 2 fehlende Rak'at gebetet und hat es damit abgeschlossen. Was ist das Problem an dieser Überlieferung? Dieser Dhul Yadain oder Dhul Shimalain starb nach der Schlacht von Uhud. Abu Huraira, der diese Überlieferung berichtet und der nicht über jemanden erzählt, er berichtet selber, als hätte er es mit eigenen Augen gesehen, wurde 4 bis 5 Jahre später erst Muslim, nach der Schlacht von Khaybar. Wie soll das also funktionieren? Dieser Dhul-Yadayn starb in der Schlacht von Uhud. Abu Huraira wurde Jahre später erst Muslim. Wie kann er berichtet haben, was dort passiert ist, bevor er überhaupt Muslim wurde? Bevor er überhaupt mit dem Islam irgendetwas zu tun hatte? Zweitens, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Fehler im Gebet macht und Sachen im Gebet vergisst, auch hier wieder der gleiche Punkt. Woher haben wir die Garantie, dass er nicht in den anderen Dingen auch mal Taten vergessen hat? Auch mal Sachen vergessen hat? Vielleicht hat er im Hajj irgendetwas vergessen. Er hat einmal in seinem Leben Hajj gemacht, Hajjatul Wada', vielleicht hat er dort etwas vergessen. Und wir wissen es nicht. Wo ist also unsere Garantie dafür? Wo ist die Hujja, wo ist der Beweis dafür, dass der Gesandte Gottes ein absolutes, perfektes Vorbild ist, an das wir uns richten können? Diese Überlieferung beispielsweise zeichnet ein Bild von einem Propheten, der vergesslich war, der das Morgengebet verschlafen hat, der in den Gebetseinheiten Fehler gemacht hat. Und wann macht man Fehler in den Gebetseinheiten? Wenn man mit seinen Gedanken woanders ist. Uns passiert das, ja, uns kann das passieren. Sicherlich ist es vielen von uns mal passiert, dass wir vielleicht mal in der dritten Rak'at Tashahhud das Leben gemacht haben, in der zweiten, weil unsere Gedanken irgendwo anders sind. Können wir über das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagen, er betet und weiß gerade nicht, wo er ist, er weiß nicht, in welcher Rak'at er ist, er macht Tashahhud das Leben und vergisst? Weit erhaben ist der Gesandte Gottes über diese Aussagen. Und der Fairness halber erwähne ich auch, dass es solche Überlieferungen auch in unseren Büchern gibt. Auch in den Büchern der Rechtsschule der Ahlul Bayt alaihim salam haben wir Überlieferungen, dass der Prophet Fehler im Gebet gemacht hat, das Morgengebet verschlafen hat. Aber, auch hier komme ich zum Punkt und sage, unsere Gelehrte sind gekommen, haben ganz klar und ausdrücklich gesagt, egal wer das überliefert hat, es widerspricht dem Bild des Propheten, was im Koran gezeichnet wird, diese Überlieferung lehnen wir ab. Und wir haben keinen Schmerz damit, zu sagen, beispielsweise, dass Sheikh al-Saduq in dem Fall einen Fehler gemacht hat, als er sagte, die erste Stufe der Übertreibung ist es, dass man das Vergessen über den Propheten ablehnt. Wir sagen, nein, Sheikh al-Tusi hat ihm widersprochen. Sheikh al-Saduq in allen Ehren, was er für uns getan hat und welche großartigen Werke er hinterlassen hat, in dem Punkt sagen wir, das war nicht korrekt. Wir stimmen damit nicht überein. Und das ist die Stärke der Schule der Ahlul Bayt alaihim salam, die sagt, wir sind mutig genug, wir sind stark genug, wir haben kein Problem damit, unsere eigenen Gelehrten, wenn sie mal was gemacht haben, was dem Bild des Propheten aber widerspricht, zu sagen, das nehmen wir nicht an. Unsere Maraji haben das getan und haben gesagt, diese Überlieferung lehnen wir alle ab, weil sie dem Koran widersprechen. Weil sie das Bild des Propheten widersprechen, dass er eine lebende Offenbarung ist, dass er die Hujja Gottes auf dieser Erde ist. Und wie sollen wir eine Hujja befolgen, die den Koran vergisst, die Fehler im Gebet macht? Und woher sollen wir wissen, wie viele Fehler der Prophet überhaupt noch gemacht hat? Das heißt, in dem Fall sagen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Ahlul Bayt alaihim salam, sind absolut frei von Makel, absolut frei von Fehlern. Weil in Ayat al-Tatir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, innama yuridullah liyudhiba ankum ur-rissa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira, dass die Unreinheit von ihnen ferngehalten wird. Selbst die Fehler, jegliche Fehler, sind von den Ahlul Bayt alaihim salam ferngehalten. Sie kommen der Ahlul Bayt alaihim salam nicht näher, weil ihr Geist zu 100% mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist. Es ist nicht möglich, dass sie Fehler im Gebet machen. Es ist nicht möglich, dass sie Gebete verschlafen und so weiter. Deshalb halten wir an diesem Bild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam fest. Drittes Beispiel. Der Prophet wurde verzaubert. In den Werken wird berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von einer Person namens Lubayd ibn al-A'sam verzaubert wurde, verhext wurde. So nach dem Motto Expecto Patronum oder Wingardium Leviosa. Wo sind die Harry Potter Fans? Der Prophet wurde verhext, wal'iyadhu billah. Dass der Prophet in einem Zeitraum von mehreren Monaten Sachen getan hat, wo er nicht mehr wusste, was er überhaupt gemacht hat. Als Beispiel, er hat gebetet und er wusste nicht mehr, ob er gebetet hat oder nicht. Er hat nicht gebetet und dachte, er hat gebetet. Er hat von jemandem Sachen genommen und wusste nicht, dass er sie von ihm genommen hat. Er hat Sachen getan und wusste nicht, dass er es getan hat. Frage, in dieser Zeit, wo der Prophet verhext war, wal'iyadhu billah, ist seine Aussage eine Hujja? Sind seine Taten eine Hujja, ein Beweis für uns oder nicht? Weil wer sagt mir, wenn der Prophet jetzt etwas getan hat oder etwas gesagt hat, dass er nicht verhext war und er wusste nicht, was er gerade sagt? Und das hat sich durchgezogen, bis dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sogar im Totenbett lag und sagte, bringt mir etwas zum Schreiben und zu lesen, bringt mir etwas was ich euch niederschreibe, sodass ihr niemals nach mir in die Irre geht. Und der zweite Khalif trat hervor und sagte, Inna rajula la yahjur. Wahrlich, dieser Mann redet Unsinn. Wal-i'adhu billah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, das Bild, wie der Koran den Propheten zeichnet, ist nicht, dass er verzaubert wird. Ist nicht, dass er nicht weiß, was er tut, was er sagt, dass er Unsinn redet. Wal-i'adhu billah. Und der Koran sagt, erhebt eure Stimme nicht über die Stimme des Propheten, sonst werden eure Taten ungültig. Sonst werden sie niedergeschmettert, eure Taten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und dann kam ein Engel und hat ihm gesagt, ja, in dem und dem Brunnen ist der Zauber und sie haben ihn entfernt und dann wurde er losgelöst vom Zauber. Abgesehen davon, Zauberei und schwarze Magie und so weiter und so fort, ob das überhaupt wirkt oder nicht, wir glauben an keinen Propheten, der verzaubert wurde, der verhext wurde, der nicht mal wusste, was er getan hat und was er nicht getan hat. Das war unser drittes Beispiel. Das vierte Beispiel haben wir vorhin kurz angesprochen, nämlich Überlieferungen, die den Charakter und das Verhalten des Propheten in ein extrem schlechtes Licht darstellen. Es wird berichtet, dass der Prophet eines Tages einmal gelaufen ist und zu einer Örtlichkeit ankam und zu einem Ort ankam, so in, zur Ecke ging und dann sein Gewand hochhob und dann im Stehen uriniert hat. Stellt euch vor, weder Prophet noch Imam Masum, jemand hier ein Vorbeter von einem Freitagsgebet als Beispiel. Man betet hinter ihm und dann geht er raus, geht hier kurz um die Ecke und uriniert im Stehen hier irgendwo um die Ecke. Was würden wir über ihn denken? Wäre das ein gutes Verhalten? Wäre das ein vorbildliches Verhalten? Wo ist die Scham? Wo ist der Anstand? Wo ist die Reinheit? Und dann soll er den Gefährten gesagt haben, bringt mir Wasser, damit ich mich reinige. Das ist das Problem, das entsteht, wenn wir Autoren von bestimmten Büchern als unfehlbar bezeichnen. Wir werden kritisiert, dass wir die Imame der Ahlul Bayt als unfehlbare bezeichnen, weil es dann heißt, ihr vergöttert sie, die Imame der Ahlul Bayt alaihim salam. Aber wenn wir sagen, Bukhari hat den Fehler gemacht, indem er diese Überlieferung aufgenommen hat, wie kannst du es wagen? Alles ist sahih, was da drin steht. Und das Problem entsteht, wenn man sagt, die Autoren sind fehlerfrei, wir dürfen sie nicht kritisieren, wir müssen diese Überlieferung akzeptieren, aber was sollen wir machen? Wir können unmöglich zu den Menschen gehen und sagen, der Prophet hat das gemacht. Also hat man auch angefangen, Ausreden zu finden. Der Prophet konnte nicht sitzen aus medizinischen Gründen oder weil er gerade nicht konnte. Der Prophet hat im Stehen uriniert, weil es medizinisch besser ist, wenn man das so macht. Und so weiter und so fort. Man hat versucht, die Dinge irgendwie zu drehen und zu lenken, dass man es irgendwie vertreten kann gegenüber den Menschen, anstatt zu sagen, wir lehnen diese Überlieferung klar und deutlich ab, die den Propheten in so einem Bild darstellen. Fünftes Beispiel. Er sah eine Feier und damit seine Frau auch schauen konnte, er hat sie gehoben auf seine Schulter, damit sie diese Feier auch mit anschauen konnte, wo Männer getanzt haben und Musik lief und so weiter und so fort, bis dann ein Gefährte kam und sagte, oh Gesandter Gottes, das gehört sich nicht, dass du sowas machst. Und sagte, ja, du hast recht, dann hat sie wieder runtergenommen. Hasha lillah. Erhaben ist der Gesandte Gottes über so ein Verhalten, über den der Koran sagt, wa innaka la ala khuluqin azim. Ist das khuluq azim, ist das eine erhabene Tugend, sind es großartige Charaktereigenschaften, was hier in diesen Überlieferungen zu finden ist? Sicherlich nicht. Das war ein weiteres Beispiel. Ein anderes Beispiel. Er war depressiv und wollte Selbstmord begehen. Wal-iyadhu billah. Jibrail kam und hat zu ihm gesprochen. Der Prophet hatte Angst, er war verwirrt. Ja, manche Berichte sagen, der Jibrail hat quasi so mit ihm geringt und mit ihm gekämpft. All diese Sachen finden wir in diesen Büchern. Mit ihm gekämpft und geringt und so weiter. Der Prophet war verwirrt, er war nicht mehr bei Bewusstsein und er war selbstmordgefährdet und wollte sich von einer Klippe stürzen. Wo ist diese Aussage und wo ist die Aussage der unfehlbaren Imame der Ahlul Bayt alaihim salam, die uns deutlich machen, dass der Prophet schon wusste, dass er Prophet ist, bevor die Offenbarung kam. Und er selber sagte, ich war ein Prophet und Adam war noch zwischen Seele und Körper. Adam war noch nicht mal erschaffen und ich war schon Prophet. Wo ist diese Aussage und wo ist die Aussage, Jibrail kam und er wollte sich von der Klippe stürzen. Wal-i'adhu billah. All das zeichnet ein Bild von einem Propheten, der vergesslich war, der den Koran nicht kannte, der Fehler in seinen Taten gemacht hat, der verzaubert war, der verhext war, der kein Selbstbewusstsein hatte, der nicht wusste, was die Offenbarung ist, der selbstmordgefährdet war, der depressiv war. Solch ein Bild wird in diesen Büchern gezeichnet und im Koran wird ein ganz anderes Bild gezeichnet. Und die Frage ist, wir als Muslime, welches Bild sollen wir annehmen? Das, was im Koran gezeichnet wird oder in diesen Büchern? Und die Antwort ist eindeutig. Und eines der schwerwiegendsten Vorwürfe, was es bis heute noch gibt und womit die Muslime tagtäglich konfrontiert werden, ist, Wie könnt ihr einen Propheten lieben, der ein sechsjähriges Mädchen geheiratet hat? Wer hat das schon mal gehört? Ich glaube, jetzt gehen alle Hände hoch. Ein Vorwurf gegenüber den Muslimen, was sich so hartnäckig hält bis heute. Und die Islamkritiker greifen diesen Punkt als erstes auf, wenn es darum geht, den Islam und den Propheten fertig zu machen, zu kritisieren. Ihr glaubt an einen Propheten, der eine Sechsjährige geheiratet hat. Wir sagen, wie? Warum? Wo steht das? In Bukhari, in Muslim, in euren Büchern steht das drin, dass der Prophet ein kleines Mädchen geheiratet hat. Wir als Anhänger der Schule der Ahlulbayt alaihim salam lehnen diese Überlieferung zu 100% ab. Und die einfachste mathematische Rechnung beweist uns, dass Aisha, in dem Fall ist ja die Rede von Aisha, nicht unter 20 Jahre sein kann, mathematisch gesehen. Unmöglich, dass sie unter 20 Jahre alt war, als der Prophet sie geheiratet hat. Unmöglich. Eine einfachste mathematische Rechnung. Passt kurz auf, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Aishas Schwester, Esma, es ist bekannt, dass sie 10 Jahre älter war als Aisha. 10 Jahre älter war. Esma starb im Alter von 100 Jahren, im Jahre 72 nach der Hijra. Das kann man alles ganz leicht recherchieren. Anhand dieser Tatsache können wir das so zurückrechnen und sagen, wie alt Aisha war. Wie? Wir haben gesagt, Esma war 10 Jahre älter als Aisha. Sie starb im Alter von 100 Jahren, im Jahre 72 nach der Hijra. So. Nach der Hijra heißt nach der Auswanderung. Von der Offenbarung bis zur Auswanderung, wie viele Jahre waren es? 13 Jahre. 13 Jahre war der Prophet in Mekka, dann kam die Auswanderung. Das heißt, 72 plus diese 13 sind wir bei 85. 85 also bis zur Offenbarung. 85 bis 100, wie viele Jahre sind es? 85 bis 100? 15. Das heißt, 15 Jahre vor der Offenbarung wurde Esma geboren. Okay? 15 Jahre vor der Offenbarung, vor der ersten Offenbarung, als der Prophet 40 Jahre alt war, wurde Esma geboren. Esma ist 10 Jahre älter als Aisha. Wenn Esma 15 vor der Offenbarung geboren wurde, dann wurde Aisha 5 Jahre vor der Offenbarung geboren, richtig? 5 Jahre vor der Offenbarung. Rechne 5 Jahre vor der Offenbarung plus 13 Jahre, wo er in Mekka war, haben wir schon 18. Und 2 Jahre in Medina, als er sie angeblich geheiratet hat, schon sind wir bei 20 Jahren. Wie kommt ihr auf 6? Wie kommen wir auf diese 6 Jahre? Das ist nur einer von vielen Beweisen, die sagen, Aisha kann niemals 6 Jahre, nicht einmal 9 Jahre alt gewesen sein. Niemals, unmöglich. Mathematisch unmöglich, dass sie unter 20 Jahre alt war. Historisch nicht zu belegen. Die Überlieferung aber, wenn wir sie aufschlagen, Aisha sagte, ich war 6 Jahre alt, als der Prophet mich geheiratet hat. So, jetzt müssen wir daran glauben, weil Bukhari es aufgeschrieben hat. Und das ist das Problem, was wir leider haben. Dass wir uns teilweise selber nicht mit den Dingen beschäftigen. Dann kommen wir und versuchen das zu rechtfertigen. Ja, damals mit 9 war es anders und die Mädchen waren damals reifer und so weiter. Nein, sagt Aisha war nicht 6. Sie war weder 6 noch war sie 9 Jahre alt. Mindestens 20 Jahre alt. Jünger kann es eigentlich gar nicht gewesen sein. Diese Sachen müssen wir kennen, müssen wir wissen, damit, wenn wir damit konfrontiert werden, auch darauf antworten können. Weil eines der Sachen, womit die Muslime, wie gesagt, konfrontiert wird, und dieses Wort fällt leider, wal'iyadhu billah, dass sie den Propheten als jemanden bezeichnen, der Kinder quasi mag, der Mädchen mag, wal'iyadhu billah. Und das müssen wir widersprechen, wir sagen, nein, halte ein, diese Überlieferungen stimmen nicht, sie sind falsch. Einfachste mathematische Rechnung, sie kann nicht unter 20 gewesen sein, Punkt aus. Diese Sachen müssen wir kennenlernen. Und wenn wir dann letztendlich schauen, okay, was hat uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, was wir tun müssen, damit wir ein korrektes Bild von ihm haben, damit wir ein korrektes Koranverständnis, ein korrektes Prophetenverständnis haben? Er sagte, wenn ihr meine Sunna haben wollt, wenn ihr ein korrektes Islamverständnis haben wollt, wenn ihr ein korrektes Koranverständnis haben wollt, wenn ihr den Islam so haben wollt, wie ich ihn gebracht habe, so gibt es 2 Dinge, an denen ihr festhalten müsst. Koran und Ahlul Bayt alaihi salam. Inni tarikum fikum al-thaqalain kitab Allah wa itrati ahla bayti. Ich hinterlasse euch 2 Dinge, den Koran und meine Ahlul Bayt. Und sie werden sich niemals voneinander trennen, bis dass sie sich am Brunnen Kauthar wieder einfinden werden. Jetzt gibt es, wie ihr sicherlich wisst, bei den Sunniten gibt es die Aussage Koran und Sunna. Der Prophet sagte Koran und Sunna. Ist es falsch? Allein, wir blenden jetzt mal aus, in welchen Büchern das steht. Ist es an sich falsch, wenn man sagt Koran und Sunna? Es ist nicht falsch. Warum hat der Prophet aber nicht Koran und Sunna gesagt, sondern Koran und Ahlul Bayt? Alayhim salam. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Wenn der Prophet Koran und Sunna sagt, woher nehme ich die Sunna? Woher weiß ich, wer die Sunna überliefert? Ist es die Sunna, die die Sahaba überliefert haben? Oder ist es die Sunna, die die Ahlul Bayt überliefert haben? Das heißt, es ist nicht eindeutig, welche Sunna. Wir alle wollen zur Sunna des gesamten Gottes, sallallahu alaihi wa alle. Aber ist es die Sunna, die die Sahaba, die die Gefährten übermittelt haben? Oder ist es die Sunna, die Ali ibn Abi Talib und die Imame überliefert haben? Und damit genau dieses Missverständnis nicht entsteht, hat der Prophet nicht gesagt Koran und Sunna, er sagte Koran und Ahlul Bayt, weil die Ahlul Bayt sind Menschen unter euch, sie weilen unter euch. Nach Ali ibn Abi Talib gibt es 11 Imame, die danach kommen und euch die lebende Sunna vorstellen, die sagen, was ich will, wie ich gelebt habe, was meine Worte sind, was meine Taten sind. Und wir sehen das Missverständnis, das es heutzutage gibt, zwischen Sunniten und Schiiten beispielsweise. Die Schiiten haben nichts mit dem Propheten zu tun, die Schiiten haben nichts mit der Sunna zu tun, sie haben nur mit Ali zu tun, a.s. Wir sagen, nein, das ist eine falsche Aussage. Wir alle wollen zum Propheten, wir alle wollen zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Die Frage ist, wie ist der Weg zur Sunna des gesamten Gottes? Führt diese Sunna über die Sahaba, die unter sich uneinig waren, unter sich bekriegt haben, sich gegenseitig bekriegt haben, oder führt dieser Weg über die Ahlul Bayt, sallallahu alaihi wa sallam, über die der Koran sagt, dass sie fehlerfrei sind, dass sie makellos sind. Und für uns ist die Sache eindeutig, wir gelangen zum Propheten, wir gelangen zur Sunna des Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, durch Ali ibn Abi Talib, durch Imam al-Hassan, durch Imam al-Hussein, durch Fatima al-Zahra, sallallahu alaihi wa sallam, denn sie führen uns direkt zum Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deshalb, wenn wir uns unsere Überlieferung anschauen, wie die Imame den Propheten beschrieben haben, finden wir nicht eine einzige Aussage von denen, die wir hier gefunden haben, wie sie den Propheten zeichnen. Nein, so wie sie den Propheten beschrieben haben, passt es 1:1 mit dem Bild, wie der Koran uns den Propheten beschrieben hat. Wenn sie über das Wesen des Propheten geredet haben, wenn sie über die Bescheidenheit des Propheten gesprochen haben, wenn sie über die Moral und den Charakter des Propheten gesprochen haben, passt dieses Bild 1:1 zu dem Bild, was der Koran uns über den Propheten hinterlassen hat. Deswegen sagen wir, Alhamdulillah dafür, dass wir zu denjenigen gehören, die zu Muhammad und seiner Sunna durch die Ahlul Bayt alaihim salam kommen. So wie er es uns gesagt hat, ich hinterlasse euch den Koran und meine Ahlul Bayt, und sie werden sich niemals trennen voneinander, bis dass sie sich am Brunnen Kauthar einfinden werden. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Ziyara des gesamten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi schnellstmöglichst gewährt und seine Fürsprache am Tage der Auferstehung. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die Menschheit bald und schnellstmöglichst das wahre Bild des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi kennenlernt. Das Bild, wie der Koran ihn gezeichnet hat und nicht wie die Überlieferungen ihn gezeichnet haben. Die falschen Überlieferungen, die Überlieferungen in diesen Werken. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الحب محمد النور محمد الحب محمد النور محمد الطهر محمد والحق محمد